Schön, hier zu sein. Schön, Sie zu sehen und euch zu sehen. Ich sage nur mal kurz, wer ich bin. Jörn Schendl, bis vor kurzem Pastor in Almena und bin heute eingeladen worden. Herzlichen Dank für die Einladung. Heute geht es noch mal in Richtung Ostern. Eine Woche nach Ostern, Sonntag nach Ostern, sehr stark davon noch geprägt. Und vor wenigen Tagen, letzten Dienstag, habe ich in Lemgo an der Tankstelle dieses Bild hier, dieses Plakat gesehen. Und das bringt die Frage zum Ausdruck, die ich heute auch mitgebracht habe. Wer Ostern sucht, findet es bei Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was da eigentlich steht. Manche haben das Plakat sicherlich auch mal gesehen. Wir sind eine Woche nach Ostern und wir haben Anlass, das zu tun, was das Plakat vorschlägt, nämlich Ostern zu suchen und zu schauen, wo wir es denn finden. Der Discounter, der sagt, dass man bei ihm Ostern findet, den schätze ich eigentlich sehr, auch weil mein Schwiegervater da lange Jahre gearbeitet hat. Ich mag diesen Laden, aber ob man bei ihm Ostern findet oder eben doch woanders, das werden wir heute dann miteinander herausfinden oder waren auch eben schon ausführlich dabei. Einen weiteren Ansatz zu Ostern habe ich am Ostermontag gehört in unserer Hohenhauser Kirche, wo wir jetzt zur Gemeinde gehören. Und da hat der Pfarrer über die Geschichte von der Begegnung von Maria Magdalena mit Jesus am Grab gepredigt und hat den Satz uns mitgegeben, das ist Ostern, raus aus der Trauer, rein in die Freude. Das fand ich einfach ziemlich gut. Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt von letzten Montag. Und in diese Richtung geht auch der Psalm des heutigen Sonntags, des Sonntags nach Ostern. Ich halte mich immer ganz gern an die vorgeschlagenen Texte. Und das ist eben der Psalm der heute beginnenden Woche, Psalm 116, von dem wir gerade schon etwas gehört haben. Der ist eigentlich gar nicht so sehr bekannt, aber sehr gehaltvoll. Laura Rose gerade auch schon, so sehr aber auch, dass es ein bisschen schwierig ist, das auszuwählen, was besonders wichtig ist. Aber eins steht fest, Ostern, Jesus Christus, der Auferstandene, das kommt in diesem Psalm der Sache nach vor. Und weil eben eine Woche nach Ostern auch noch so richtig Ostern ist, beschäftigen wir uns unter diesem Gesichtspunkt mit dem Thema. Und ich würde gerne jetzt an dieser Stelle den Ostergruß mit Ihnen und euch teilen. Das ist in unseren Gemeinden Ostern meistens noch so üblich. Da sagt der Pastor von vorne, der Herr ist auferstanden und die anderen sagen dann, er ist wahrhaftig auferstanden. Machen wir das nochmal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Das machen Sie ganz super. Besser habe ich es eigentlich noch nie gehört. Und jetzt Psalm 116. Ich lese diesen Text. Das ist mir lieb. Ein bisschen andere Übersetzung, die neue Luther-Übersetzung ist das. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dankopfer bringen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk, in den Vorhöfen am Hause des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Soweit der Psalm. Und ich stelle mir jetzt mal ein Osterhaus vor. Auf der Leinwand ist ja das Haus vom Nikolaus abgebildet. Das kennt jeder aus seiner Kindheit. Aber Nikolauszeit haben wir jetzt nicht. Heute haben wir hier ein Osterhaus. Da wird dieses Nikolaushaus dahin umfunktioniert. Und wir betreten zusammen mit den Worten des Psalms einen Raum nach dem anderen und jetzt erstmal den ersten Raum mit der römischen 1. Der erste Raum ist schon sehr schön österlich geschmückt und es ist der Raum der Liebe Gottes. Ein Raum durch und durch gesättigt von Gottes Liebe. Da vibriert alles von dieser Liebe Gottes. Wir tauchen in diese Liebe ein. Alles andere spielt plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Diese Traurigkeit und Bedrücktheit und Angespanntheit und diesen Stress, den wir mitbringen, auch dieses um uns selbst kreisen und diese Unsicherheit, die wir mitbringen, das zählt alles plötzlich nicht mehr. Es zählt nichts als Gottes alles erfüllende Liebe. Diese Liebe kennt keine Grenzen. Sie erreicht uns nicht nur dann, wenn wir als ordentliche und fromme Menschen kommen. Sie stellt keine Bedingungen. Da wird nicht wieder der Zeigefinger erhoben und es wird gesagt, hast du auch, sondern diese Liebe ist bedingungslos und allumfassend. Und das Einzige, wirklich Einzige, was von uns aus dafür notwendig ist, ist dies, dass wir den Raum mit der Nummer 1 auch betreten, dass wir also auch hineingehen. Allerdings ist dieser Raum so sehr interessant und spannend für uns, so sehr von Liebe gesättigt, dass wir wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert wären, wie man sagt, oder eben, dass wir sozusagen verrückt wären, wenn wir nicht hineingingen. Diesen bedingungslosen Raum der Liebe drücken im Psalm die Verse 1 und 2 aus, die wir gerade eben schon gehört haben. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Er neigte sein Ohr zu mir. Haben Sie das schon mal gehört? Habt ihr das schon mal gehört, dass sich ein Ohr uns zugeneigt hat? Aber jetzt ganz uneigennützig, nicht aus Neugier und Klatschsucht oder aus ähnlichen Gründen, nicht um selbst etwas davon zu haben, sondern einfach nur aus Liebe und Zuneigung und Fürsorge. Unter Menschen ist das nicht immer so, aber bei Gott ist das Standard. So erfahren wir das hier im Psalm. Gott hört auf uns mit, im Bild gesprochen, ganz weit geöffneten Ohren. Jedes Seufzen und Klagen, selbst dann, wenn es ungerechtfertigt ist und wenn es unausgegoren ist und auch wenn wir schwierig sind und gar nicht richtig im Recht sind, aber Gott hört sich das an und hört uns zu. Das ist bei Gott Standard. So ist das im Raum der Liebe Gottes, in dem Raum Nummer 1. Und dass dieser Raum von Gottes Liebe gesättigt ist, das hat nun eben etwas zu tun mit der Auferstehung von Jesus von den Toten. Die Auferstehung von Jesus Christus hat eine Explosion der Liebe aus sich herausgesetzt. In kriegerischen Zeiten wie unserem, da spricht man, wenn man von Explosion spricht, nicht von Sprengstoff und solchen Dingen. Aber stellen wir uns mal eine Duftexplosion vor oder vielleicht eine Geschmacksexplosion oder eine gigantische Konfetti-Explosion, die wir vielleicht schon mal irgendwo erlebt haben bei einem Fest oder Geburtstag oder so etwas. Ungefähr so wie hier auf diesem Bild. In dieser explosiven Weise ist die Liebe Gottes an Ostern frei geworden. Sie ist in alle Richtungen explodiert. Sie erfüllt das ganze Weltall. Vom Weltall haben wir ja gerade auch schon was gehört, da ist sie überall präsent und umfasst alle Menschen und darüber hinaus die gesamte Schöpfung. Alle Menschen, die in den Raum der österlichen Liebe Gottes eintreten, bekommen es mit dieser Liebe hautnah zu tun. Mit dem Gott, der uns erhört, der unser Rufen, auch unser verzweifeltes Rufen, erhört. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen, heißt es weiter im Psalm. An diesen Gott werde ich mich immer halten, bei ihm habe ich meinen Anker gefunden, mein Fundament, etwas anderes lohnt sich nicht, er ist die Grundlage von wirklich allen in meinem Leben, allen Lebensbereichen, dem gesamten Haus meines Lebens. Diese Explosion der Liebe Gottes soll mein Leben bestimmen, auch im Blick auf die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat und auch in schwierigen Zeiten. Und jetzt kommen Sie auch schon, die schwierigen Zeiten, das ist der Raum 2. Und da heißt es zunächst mal, das Leben ist kein Ponyhof und kein Spaziergang. Denn da ist im Psalm ja auch die Rede von Stricken des Todes, von den Schrecken des Totenreichs. Meine Frau und ich, wir haben und hatten zurzeit im weiteren Familienkreis und im Bekanntenkreis einiges zu tun mit lebensbedrohlichen Krankheiten. Wir ahnen im Moment, wovon bei diesen Dingen die Rede ist. Selbst sind wir zwar Gott sei Dank gesund, aber wir können ein bisschen nachvollziehen, worum es da geht. Der hier im Psalm betet, der ist in einer Situation, in der er sich ausgeliefert fühlt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob ihr das kennt, sich ausgeliefert fühlen. Ich erinnere mich an Leute, die ins Krankenhaus gegangen sind mit der Überzeugung, dass sie da nicht wieder rauskommen, dass das das Ende sein würde, die sich ausgeliefert gefühlt haben, der Krankheit, der Diagnose, den Ärzten, den Therapievorschlägen, auch den gut gemeinten Kommentaren der anderen, die sagen, Kopf hoch, das wird schon, aber selber fühlt man sich ganz anders. So haben Leute mir das erzählt. Ausgeliefert, sich ausgeliefert fühlen. Aber immer wieder war es so, dass sie dann doch entlassen werden konnten. Und einige sind auch wieder ganz gesund geworden. Ich habe dieses Gefühl des Ausgeliefertseins einmal in Israel erlebt. Da bin ich durch den Hiskia-Tunnel gegangen. Irgendwo habe ich das schon mal erzählt. Das ist ein Tunnel, der unter der Stadtmauer von Jerusalem hindurch geht. König Hiskia hat den vor 2700 Jahren, im Jahr 701 vor Christus, bauen lassen, als die Assyrer vor den Toren Jerusalems lagen. Kann man nachlesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20. Diesen Tunnel gibt es nach 2700 Jahren erstaunlicherweise immer noch. Hier ein Bild davon. Der Tunnel, der ist gerade mal etwas höher und gerade mal etwas breiter als ein Mensch. Und er ist gut mit Wasser gefüllt. An manchen Stellen geht einem das Wasser bis zur Brust. Er ist knapp 1 Kilometer lang und durch diesen Tunnel bin ich allein hindurchgegangen. Der Tunnel ist stockdunkel. Ohne Taschenlampe geht da gar nichts. Jedenfalls damals war das so. Das ist schon ein bisschen her. Und mitten in dem Tunnel habe ich gedacht, hier kommst du jetzt nicht mehr raus. Jetzt bist du geliefert, also ausgeliefert. Wahrscheinlich war das eine Art Panikattacke oder so ein Angstzustand. Ich habe dann in dem Tunnel damit begonnen, laut Lobpreislieder zu singen. Da war weit und breit niemand außer mir, das hat keiner gehört und keinen gestört. Aber da war eben auch dieser Gedanke, der sich auch in unserem Psalm spiegelt. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Komme ich da jemals wieder heraus? Doch. Ich komme da wieder raus, denn Gott ist mit drin in diesem unheimlichen Tunnel. Gott ist mit drin, auch im Krankenhaus. Gott ist dabei und nichts geschieht, was Gott nicht will. Wir fühlen uns ausgeliefert, aber dann entdecken wir, dass wir letztlich allein Gott ausgeliefert sind. Und das ist so gut so, dass wir ihm ausgeliefert sind. In Vers 8 des Psalms heißt es, Gott hat die Augen von den Tränen befreit. Da, wo die Tränen getrocknet worden sind, da sind vorher schon Tränen gewesen, das ist klar. Und der Psalm bringt nun eben auch zum Ausdruck, bei Gott können wir, wenn es denn so ist, auch mal einfach nur Tränen haben. Es ist nicht schlimm, wenn uns die Worte fehlen, wenn uns einmal nichts Kluges und vielleicht auch mal überhaupt nichts über die Lippen kommt. In der Tradition der christlichen Kirchen gibt es die sogenannte Gabe der Tränen. Da wird gesagt, Tränen, das ist auch eine Gabe, ein Geschenk Gottes, weil es eine Ausdrucksform unserer Seele ist. Und wir können unsere Tränen vor Gott ausschütten. Wir brauchen nicht immer zu reden, schon gar nicht klug daherreden. Manchmal müssen wir noch nicht einmal stammeln, sondern auch unsere Tränen sind unser Gebet. Natürlich gibt es auch manipulatives oder haltloses Weinen, aber es gibt nun eben auch dieses Weinen vor Gott, die Gabe der Tränen. In seiner Gegenwart, im Haus Gottes, im Haus des auferstandenen Jesus Christus. In dem Haus, in dem die Liebe Gottes explodiert ist und jeden Winkel erfüllt, auch das stille Kämmerlein, in dem wir traurig sind. In Vers 8 wird auch gesagt, dass Gott das Gleiten unserer Füße sieht. Vielleicht gehören Sie oder viele von Ihnen zu den Leuten, die den Eindruck haben, dass Ihnen in Ihrem Leben so einiges gelungen ist und dass es einigermaßen gut gelaufen ist. Wenn das bei Ihnen so ist, dann freut mich das ganz aufrichtig. Das wäre ganz wunderbar, denn wir müssen unser Leben nicht künstlich schlecht reden und unser Leben nicht künstlich klein machen. Es ist wunderbar, wenn Gott vieles hat gelingen lassen. Aber vielleicht gehören Sie auch zu den Leuten, die den Eindruck haben, dass vieles nicht so rund gelaufen ist, dass Ihr Fuß immer wieder einmal geglitten ist, mit dem Psalm gesagt, vielleicht einmal oder zweimal oder dreimal sogar ganz schön kräftig. Und da können wir vom Psalm her sagen, Gott hat unser Ausgleiten und Ausrutschen gesehen und er hat uns immer wieder geholfen, aufzustehen, wieder auf die Beine zu kommen. Vielleicht kennen manche die Geschichte von dem Gefängnispfarrer, der im Gottesdienst im Gefängnis auf die Kanzel steigen wollte. Der trug ein Talar, das ist dieses manchmal etwas unpraktische Ding, das wir als Pfarrer ja tragen sollen. Und dann war es so, dass er prompt auf den Stufen der Kanzel auf den Talar trat und längs hinfiel, so richtig der Länge nach mit dem Gesicht, mit der Nase nach unten. Die Gefangenen, die da im Gottesdienst saßen, die wollten sich totlachen über diesen tollpatschigen Pastor, brüllten vor Lachen und der Pastor schämte sich auch einen Moment lang nicht zu knapp. Aber dann stand er auf, ging die restlichen Stufen zur Kanzel hinauf und begann seine Predigt. Liebe Gemeinde im Gefängnis, was ich euch heute sagen wollte, wer hingefallen ist, der kann auch wieder aufstehen. Das könnt auch ihr, jeder von euch. Das war wirklich eine tolle Steilvorlage für die Predigt. Das wünscht sich jeder Prediger, vielleicht nicht ganz so heftig und hart, aber Steilvorlage auf jeden Fall. Vielleicht kennen manche auch die Spruchkarten mit der Aufschrift: Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Kennen Sie wahrscheinlich. Diese Karten werden überall verkauft. Ich glaube allerdings nicht, dass wir unsere Krone da richten müssen, es sei denn, es ist die Krone der Kinder Gottes, die ja nach Offenbarung 1, Vers 6 auch Könige und Priester sind. Vielleicht haben die Kinder Gottes, vielleicht haben wir dann auch sowas wie eine Krone. Kann sein. Aber vor allem geht es beim Aufstehen darum, Gott Danke zu sagen. Danke, dass du mich siehst, dass du meinen Fuß vom Gleiten bewahrst. Und wenn es dann doch einmal mit dem Ausgleiten passiert ist, dass du mich dann wieder aufrichtest und dass das Haus meines Lebens erfüllt ist von deiner Liebe, wie ein Konfettiregen, wie eine wunderbare Duft- oder Geschmacksexplosion. Das wäre die sinnvollere Reihenfolge. Nicht einfach Krone richten und weitermachen, sondern hinfallen, Gott anrufen, aufstehen, Gott danken, weitergehen. So ist das im Leben mit Gott, im Haus des auferstandenen Jesus Christus. Es ist kein Ponyhof, aber Gott ist in jedem Augenblick mit dabei, weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt und damit die Verhältnisse grundlegend anders geworden sind. Stricke des Todes und Totenreich, Jammer und Not, sich ausgeliefert fühlen und Schwäche, weinen und hinfallen, alles das, was in dem Psalm genannt wird und das, was wir nicht verschweigen, aber es hat alles keine letzte Macht mehr, weil Gott durch Jesus Christus durch alles das hindurch gegangen ist. Er hat das alles und noch viel mehr am Kreuz getragen, er hat es überwunden und nun hat es die letzte Macht verloren. Er sagt auch zu uns, wer gefallen ist, der kann wieder aufstehen. Das erleben wir sozusagen im zweiten Raum des Hauses, in dem, wie in jedem der Räume, der auferstandene Jesus Christus regiert. In unserem Psalm sind es die Verse 5 bis 7. Moment. Nee. Ja, doch. In unserem Psalm sind es die Verse 5 bis 7, wo es heißt, der Herr ist gnädig und barmherzig. Er sieht uns in unserer Schwäche. Er tut uns Gutes. Das alles, weil Jesus Christus auferstanden ist und all diesen negativen Dingen den entscheidenden Schlag versetzt hat. Die Auferstehung von Jesus Christus, Ostern, ist die Wende. Und ich sage das noch einmal, unsere Erde ist ja ganz schön alt. Manche sagen, sie ist 6.000 Jahre alt. Manche sagen, sie ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Das Weltall sogar 13 Milliarden Jahre. Aber über solche Zahlen müssen wir hier gar nicht streiten. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so, wahrscheinlich auch hier in diesem Raum. Aber eins steht fest, die Auferstehung von Jesus Christus ist der absolute Wendepunkt in der Geschichte des Universums. Danach ist alles anders als vorher. Durch die Auferstehung von Jesus Christus ist die unumschränkte Macht Gottes sichtbar geworden. Und darum sagen wir mit Psalm 116, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, der Herr tut dir Gutes. Die Liebe Gottes ist explodiert wie eine Kanone mit wunderbaren Farben und Gerüchen und Klängen. Sie erfüllt das ganze All und die Verhältnisse haben sich der Sache nach grundlegend geändert. Wenn wir jetzt hingefallen sind, dann werden wir wieder aufstehen. Wenn wir uns jetzt ausgeliefert fühlen, den im Psalm sogenannten Schrecken des Todesreichs, dann liefern wir uns mittendrin dem lebendigen Gott, dem auferstandenen Jesus Christus aus. Wir lassen das Gespräch mit ihm keine Minute abreißen, auch in den tiefsten Tiefen nicht. Und wir machen die Erfahrung, wir sind in seiner Hand und nicht etwa in der Hand der Umstände. Und wenn wir keine Worte mehr haben, dann weinen und schweigen wir vor ihm. Dann sind wir auch nur ihm ausgeliefert und etwas Besseres kann uns nicht passieren. Und wenn wir uns so fühlen, wie es in Vers 6 gesagt wird, wie die Unmündigen und Schwachen, das heißt, wenn wir uns wehrlos fühlen, dann schauen wir auf den Starken, auf Gott, der durch Jesus Christus auferstanden ist und Teufel, Tod und Hölle die letzte Macht ein für alle Male genommen hat. Wir müssen nicht mehr unsere eigene Schwäche anstarren, sondern wir starren und schauen auf den Starken. Mir ist da die Stadt Rio de Janeiro in den Sinn gekommen. Das ist eine Stadt von 6 bis 13 Millionen Einwohnern, je nachdem, wie man das rechnet mit dem Umfeld und so weiter. Jedenfalls richtig viele Leute. Eine Stadt, die sicherlich sehr schön ist. Ein paar von Ihnen waren da vielleicht auch schon. Aber auch eine Stadt mit sehr vielen Problemen. Armut, extreme Kriminalität, Drogen, auch kaputte Familien und so weiter. Ich muss das nicht vertiefen. Aber über dieser Stadt steht Jesus Christus und breitet seine Arme aus. Eine 30 Meter hohe Statue. Vor knapp 100 Jahren hat es jemand mit der riesigen Christusstatue zum Ausdruck bringen wollen. Jesus breitet seine Arme aus. Wir können auf den Starken, auf den auferstandenen Jesus Christus blicken. Und jeder, der das tut, erlebt das, wovon in Vers 6 die Rede ist: Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Er richtet mich auf. Wir schauen auf ihn, den Starken. Das ist der zweite Raum des Hauses. Das Leben ist kein Ponyhof, aber Gott geht mit. Er ist mittendrin und hat Macht über alles, dem wir uns ausgeliefert fühlen könnten. Und jetzt ist da auch noch der Raum 3 des Hauses. Und in diesem Raum geschieht etwas sehr Wichtiges. Im Psalm haben wir das in Vers 11. Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Das kennen wir in unserer Zeit gut, zum Beispiel, wenn wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Alle lügen, sagen wir, alle, die eine andere Meinung haben, aber auch die angebliche Lügenpresse, einschließlich ARD und ZDF, die anderen politischen Parteien auch und alle, die uns fremd oder unheimlich vorkommen, aber auch diejenigen Leute zum Beispiel in unserer Familie, die uns irgendwann einmal enttäuscht haben. Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner und nur ich selbst habe Recht. Davon ist das Internet prallvoll und unser Herz vielleicht auch, ich weiß es nicht. Das ist dieses Grundmisstrauen in unserem Herzen. Wir vertrauen niemandem mehr, den Menschen nicht, dem Staat nicht, aber auch Gott vertrauen wir nicht und uns selbst vertrauen wir in Wirklichkeit auch nicht, auch wenn wir manchmal so selbstbewusst tun und den Mund manchmal so voll nehmen. Aber in Wirklichkeit sind wir verzagt, wie es im Psalm gesagt wird, und sagen, alle Menschen sind Lügner. Mit diesem Urmisstrauen, diesem Grundmisstrauen gegen Gott und die Menschen sind wir unterwegs. Das ist die Grundsünde des Menschen. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Bäumen des Gartens Eden, fragte die Schlange und damit säte sie das Misstrauen gegen Gott. Und sie rät uns, Gott das Vertrauen zu entziehen und den anderen Menschen gleich mit. Alle Menschen sind Lügner, alle wollen uns fertig machen, wir sind nur noch in der Defensive, wir sagen, ich vertraue niemandem mehr, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, wie es auf manchen Demonstrationen ja manchmal skandiert wird, und dem Rest der Welt misstrauen wir auch. Das ist die Sünde, die Ursünde, die Grundsünde. Und nun ist es so, dass ich im Raum der Liebe Gottes, in dem Haus, in dem der auferstandene Jesus Christus regiert, dass ich dort diese Sünde erkenne und anfangen kann, diese Sünde zu überwinden. Im Licht des Osterfestes, da, wo der Auferstandene seine Hände über mich streckt, wie in Rio de Janeiro und überall dort, wo jemand nach Jesus Christus fragt. Im Licht des Osterfestes erkenne ich meine Sünde vor Gott. Erst dort. Ich bin nicht Sünder, weil irgendjemand mir mal eingeredet hat, dass ich schlecht bin oder nutzlos bin oder unfähig bin oder Ähnliches. Sondern ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, weil mich das Licht des Osterfestes bescheint. Ich erkenne meine Unzulänglichkeit da, wo die Liebe und die Kraft des auferstandenen Jesus Christus ganz gegenwärtig ist und förmlich explodiert. Das Urmisstrauen gegen Gott und die Menschen führt uns in die Tiefen hinein, von denen im Psalm ausführlich die Rede ist, die Stricke des Todes und so weiter. Aber weil Jesus Christus auferstanden ist, können wir das erkennen. Wir erkennen unsere ganze Rechthaberei und unser Misstrauen und unsere ganze innere Einsamkeit. Und es beginnt die Heilung von all dem, weil wir es erkannt und Jesus Christus ausgeliefert haben. Es stimmt, unser Herz kann Gott nicht immer vertrauen, da schleppen wir noch manches mit. Aber durch den auferstandenen Jesus Christus beginnt Gott unser misstrauisches Herz heil zu machen. Dietrich Bonhoeffer, der vor ziemlich genau 80 Jahren als Zeuge des christlichen Glaubens gestorben ist, hat gesagt, es muss ja alles gut werden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Vielleicht kennen Sie diesen berühmten Satz, Jesus Christus heilt und macht alles neu. Das ist Ostern. Und jetzt sind wir in dem vierten Raum des Hauses und in diesem Raum findet nun das dankbare und fröhliche Leben statt, von Ostern her, aufgrund des auferstandenen Jesus Christus. In diesem Raum leben wir dankbar und gern, auch dann, wenn wir mit depressiven oder sonstigen Verstimmungen zu tun haben, auch wenn wir es bei der Arbeit oder anderswo mit schwierigen Leuten zu tun haben, auch wenn wir selbst vielleicht manchmal ein bisschen schwierig sind. Wir leben dort dankbar und gern. Und in diesem Raum des dankbaren und fröhlichen Lebens, da gilt noch etwas anderes und das ist auch sehr wichtig für uns. Wir können nämlich deshalb dankbar und fröhlich vor Gott leben, weil in dem auferstandenen Jesus Christus Gottes Gnade und Gerechtigkeit zusammenfallen. Gottes Gnade und Gerechtigkeit fallen zusammen. Und das sage ich, weil wir das oft getrennt haben und uns das oft auch bedrückt. Da war auf der einen Seite die Sünde, unser Misstrauen gegen Gott und wir haben gesagt, das passt nicht mit Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit zusammen und deshalb müssen wir Angst vor Gott haben. Wenn wir nicht aufpassen, dann kann das mit Gott jederzeit eng und schwierig werden, weil ja Gott und die Sünde nicht zusammenpassen. Und dann haben wir auf der anderen Seite gesagt, es gibt ja auch die Gnade. Und glücklicherweise lässt Gott Gnade vor Recht ergehen und ich kann den Kelch des Heils nehmen, wie es in unserem Psalm heißt. Gott ist zum einen gerecht und dann ist Gott zum anderen auch gnädig. Und irgendwie sind das für uns manchmal zweierlei Paar Schuhe und beides bleibt irgendwie gültig. Mal schauen wir ängstlich auf Gottes Gerechtigkeit, das macht uns Angst und dann schauen wir auf Gottes Gnade und das macht uns vielleicht wieder etwas ruhiger, aber irgendwie ist es immer und bleibt es immer zweierlei. Und da ist es nun wichtig, dass wir uns noch einmal den Kelch des Heils anschauen, von dem in Vers 13 die Rede ist. Ich will den Kelch des Heils nehmen. Dieser Kelch des Heils ist das Kreuz und die Auferweckung von Jesus Christus. Und im Kreuz und in der Auferweckung von Jesus Christus fällt beides zusammen. Die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes. Beides ist am Kreuz von Jesus sichtbar geworden. Es stimmt ja, Gott und die Sünde passen nicht zusammen. Der Sünder geht an seiner Sünde ein. Aber am Kreuz stirbt nun Gott selbst anstelle der Sünder. Gott geht an der Sünde seiner Geschöpfe vor unseren Augen ein. Gott nimmt alle Sünde mit ans Kreuz. Und nun ist es so, als wären wir ohne Sünde und als wäre Gott selbst der größte, nur vorstellbare Sünder. Da kommt es zusammen. Gottes unanfechtbare Gerechtigkeit, die ihm nun einmal zu eigen ist, und die Gnade, aufgrund derer er freiwillig am Kreuz selbst die Sünde trägt. Am Kreuz von Jesus sehen wir beides zugleich, Gerechtigkeit und Gnade. Und durch die Auferweckung von den Toten hat Gott beides, Gerechtigkeit und Gnade, bestätigt. Und so wechselt unser Blick nicht mehr ständig hin und her von Gottes Gerechtigkeit zu seiner Gnade, sondern wir schauen allein auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, nicht mehr rastlos und ängstlich heute hierhin und morgen dorthin. Ich will den Kelch des Heils nehmen. Ich verlasse mich auf die Gnade und Gerechtigkeit Gottes, die in Kreuz und Auferweckung von den Toten zusammengekommen und eins sind. Noch einmal das Motto meines Kollegen vom Ostermontag in der Hohenhauser Kirche: Raus aus der Trauer, rein in die Freude. Das ist Ostern. Wir ergreifen den Kelch des Heils, haben Frieden mit Gott, leben dankbar und fröhlich und gottgehorsam und nicht länger innerlich zerrissen. Und den Freunden von der großen Discounter-Kette, die wir am Anfang hatten, sagen wir, die Ostereier, die ihr verkauft, die sind super, die schmecken richtig gut. Aber wer Ostern sucht, der findet es erst einmal nicht bei euch, sondern im Haus des auferstandenen Jesus Christus, im Raum der Liebe Gottes, da wo wir nicht länger von Misstrauen getrieben sind, sondern befreit sind von allem, was uns von unserem Schöpfer getrennt hat. Bei Gott, im Aufblick auf Jesus Christus, sind wir im Lande der Lebendigen, wie es im Psalm heißt. Ein Leben lang und eine Ewigkeit lang. Das halten wir fest. Amen. Und jetzt sage ich zum Schluss noch einmal, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.